Kompakt.
Ich bin Susanne Schmucke und wir haben heute viel Wissen im Programm. Berner Wissenschaftler erfahren am Grimsel-Massiv so einiges über Erdbeben. Zürcher Wissenschaftler machen Computer so schlau, dass sie Noten lesen können. Und dann auch noch eine Buchbesprechung, ein Roadtrip ganz eigener Art. Was ein Archiv ist, wissen wir. Und auch ein Erdbeben, das kann man sich vorstellen. Aber was ist ein Erdbebenarchiv? Sowas gibt es nämlich doch. Es ist nämlich ein Fachbegriff aus der Geologie. Und er beschreibt die Spuren im Gestein, die ein heftiges Erdbeben hinterlässt. Forscher der Universität Bern haben ein solches Erdbebenarchiv nun am Grimselpass entdeckt. Und die Wissenschaftler können darin lesen wie in einem Buch. Sie erfahren viel über die Vergangenheit und auch einiges über die Zukunft. Ich habe mit Wissenschaftsredaktorin Katrin Zöfel gesprochen und sie zuerst gefragt, was genau sehen die Forscher, wenn sie ein Erdbebenarchiv sehen?
Ne, solche Archive gibt's verschiedene, aber beim Archiv am Grimselpass, da war es so, dass sie da Gestein gesehen haben, das aus ganz charakteristischen, winzigen Gesteinskügelchen besteht. Und diese Kügelchen, das ist auch nochmal was ganz Charakteristisches, sind jeweils mit einer ganz dünnen Quarzschicht überzogen.
Und was haben diese charakteristischen Kügelchen jetzt mit einem Erdbeben zu tun?
Bei Erdbeben bewegen sich die Kontinentalplatten, das sind die festen Schichten der Erdkruste ganz oben. Und diese Platten bewegen sich bei einem Erdbeben schnell und ruckartig. Soweit so klar. Und dabei auch noch klar, entstehen Risse im Gestein. Diese Risse füllen sich dann sehr, sehr schnell mit heißem Wasser, das von unten aufsteigt. Und dieses heiße Wasser löst winzige Gesteinspartikel, reißt sie mit nach oben. Und, jetzt kommt der letzte Punkt, gleichzeitig bildet sich unter diesen Bedingungen eine ganz dünne Quarzschicht um die Gesteinspartikel rum. Fertig sind die Kügelchen. Und wenn es davon ganz, ganz viele gibt, dann lagern die sich im Riss ab und dann sind sie stumme, aber eindeutige Zeugen eines Erdbebens.
Und die Berner Wissenschaftler, die haben ja jetzt am Grimselpass ebenso ein Erdbebenarchiv ausgemacht. Warum ausgerechnet am Grimselpass?
Die Alpen sind heute noch ein Gebiet, das sich hebt und faltet. Das Archiv, das jetzt entdeckt wurde, ist 3 Millionen Jahre alt und als es entstand, war das Gestein noch 2 bis 3 Kilometer unter der Erdoberfläche. Um den Grimselpass herum ist geologisch gesehen also jede Menge los und das Unterste kann mit der Zeit ganz oben landen.
Wir wissen jetzt also, diese Archive, die kommen an die Oberfläche wegen der Faltung. Und sie sind Zeichen dafür, dass in der Grimselregion gab es vor ein paar Millionen Jahren ein heftiges Erdbeben oder mehrere Erdbeben. Das ist also das, was man jetzt herausgefunden hat.
Ja, das waren keine großen, starken Erdbeben, also nicht ein großes, starkes Erdbeben. Die Erdbebenaktivität war auch damals in dieser Tiefe eher schwach. Das ist auch heute noch so. Es ruckelt immer mal wieder, aber so wenig und so tief unten, dass Menschen das gar nicht richtig mitbekommen. Und was die Forscher eben jetzt neu herausgefunden haben, ist, dass es damals vor 3 Millionen Jahren ungefähr so war wie auch heute noch in dieser Tiefe an der Stelle.
Okay, man weiß jetzt also mehr, wie es damals dort war, vor 3 Millionen Jahren am Grimselgebiet. Aber was bringt uns das nun heute?
Also richtig gute Messungen für Erdbeben gibt es ja noch nicht wirklich lang. Erdbeben treten an vielen Stellen auf der Welt aber nur alle paar hundert Jahre auf. Und so weit reichen die modernen Messungen natürlich nicht zurück. Um Muster zu erkennen, zu verstehen, wie sich ein bestimmtes Gebiet verhält, müsste man weiter zurückgucken können. So ein Erdbebenarchiv im Gestein kann dafür die Daten liefern, Informationen über ein Ereignis, das viel weiter zurückliegt als alle Messungen, die es heute gibt.
Also der Blick zurück hilft für die Prognose in der Zukunft. Das bringt mich zur Frage, hat denn sowas schon mal funktioniert, dass man also ein Erdbeben sozusagen voraussagen konnte wegen Informationen aus einem Erdbebenarchiv?
Gute Frage. Was ich sagen kann, Geologen nutzen in jedem Fall, was sie kriegen können, weil so viel Information haben sie eben nicht zur Verfügung, eben weil man da eigentlich über größere Zeiträume denken muss und auch Informationen braucht. In Kalifornien zum Beispiel, wo es ja relativ oft große Beben gibt, sind die Informationen, die Forscher aus dem Gestein, also aus Spuren, die frühere Beben im Gestein hinterlassen haben, extrem wertvoll. Sonst wüsste man da wirklich zu wenig oder wenig. Hier in der Schweiz sind solche Archive wie das jetzt am Grimselpass auch wichtig, um zu verstehen, wie heißes Wasser sich im Gestein bewegt. Und das wiederum hilft, wenn man Geothermieanlagen bauen will.
Mehr Informationen über Erdbeben dank spezieller Spuren in den Gesteinsschichten, die nun auch am Grimselpass entdeckt wurden. Wissenschaftsredaktorin Katrin Zöfel hat dazu Auskunft gegeben. Und wir bleiben gleich bei der Forschung. Ein Team der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften hat nämlich ziemlich Bahnbrechendes geschafft. Scannen, also einen Text und den nachher direkt am Computer bearbeiten in einem Textverarbeitungsprogramm, das ist heute gang und gäbe. Für Musiknoten dagegen geht das nicht so einfach. Bisher machten die Programme viel zu viele Fehler dabei. Jetzt hat die ZHAW ein neues Verfahren entwickelt, mit dem Computer viel besser Musiknoten erkennen können. Melin Sieber von SRF Digital mit den Details.
Wenn eine Dirigentin Noten einscannt, liegen sie in der Regel als Bild vor oder im PDF-Format. Ein Notensatzprogramm kann damit noch nicht viel anfangen. Aus dem Bild muss zuerst Information werden. Information, welche Notensymbole wo genau auf der Seite liegen. Diese Umwandlung von Bild zu Information sei bei Noten schwieriger als bei Text, erklärt Thilo Stadelmann. Er leitet die Forschungsgruppe der ZHAW, die das neue Verfahren entwickelt hat.
Text geht von links nach rechts oder von rechts nach links, aber eigentlich in einer Dimension, auf eine Zeile entlang. Musiknoten erstrecken sich auch auf einer Zeile entlang, das ist die Zeitdimension, aber auch übereinander. Die Symbole sind gestackt. Ein Akkord hat mehrere Symbole zum gleichen Zeitpunkt. Das macht das Problem schwieriger.
Kommt hinzu, bei Noten ist der Kontext wichtig. Ein Punkt zum Beispiel bedeutet je nach Position ein Staccato oder eine Synkope. Das sind alles Hürden, an denen bisherige Verfahren zur Notenerkennung scheiterten. Das neue Verfahren der ZHAW wiederum bedient sich einer Technologie, die seit ein paar Jahren einen riesigen Boom erlebt: Deep Learning. Bei diesem Verfahren lernt ein Computer anhand von Hunderttausenden von Beispielen und leitet daraus die Gesetzmäßigkeiten ab, um selber Gesichter, Autos, Katzen zu erkennen. Doch selbst Deep Learning scheiterte bislang an den Noten. Das Problem: Computer können gut große Objekte erkennen. Katzen im Gras, Gesichter auf Fotos, Fußgänger auf der Straße. Doch alle Ameisen in einem Ameisenhaufen zu erkennen, das machte den Computern Mühe. Und eine ganze Notenseite ist wie ein Ameisenhaufen. Das neue Deep Learning-Verfahren der ZHAW kann nun diese Notenameisen erkennen, sagt Lukas Tuckener, der es mitentwickelt hat.
Viele andere Leute haben probiert, die Standard-Objekterkennungsmethode, die Deep Learning verwendet, auf Noten anzuwenden und haben genau die Probleme bekommen, dass es zu viele und kleine Noten auf einer Seite hat. Und wir sind die Ersten, die wirklich ein System gemacht haben, das explizit mit diesen Herausforderungen umgehen kann.
Das neue Verfahren steht noch am Anfang. Noch funktioniert es schlecht mit Alltagsexemplaren. Also mit Noten, die in schlechter Qualität eingescannt wurden oder zerknittert, verkritzelt oder befleckt sind. Doch auch diese Hürde dürfte bald überwunden sein, sodass eine Musikerin ihre Papiernoten einscannen und nahtlos in einem Notensatzprogramm weiterverarbeiten kann. Denkbar ist auch ein digitales Notenpult, also eines, das beispielsweise der Musikerin während ihres Spiels zuhört, erklärt Thilo Stadelmann.
Zum Beispiel ein automatisches Blättern wäre denkbar. Man könnte sagen, das ist mir aber heute zu hoch zum Singen, kann man das mal einen Halbton tiefer transponieren? Also was ist natürlich möglich, wenn der Computer weiß, was da zu sehen ist, wenn er das interpretieren kann.
Ein Startup entwickelt derzeit ein solches Notenpult. Ein Startup, das ursprünglich die Hochschule kontaktierte, um mit deren Hilfe eben dieses Digitalisierungsproblem von Noten zu lösen. Das neue Deep Learning-Verfahren birgt viel Potenzial, ähnliche Prozesse auszulösen, wie sie bereits in der Bücher- und der Filmwelt stattfinden. Gleichzeitig werfen so digitalisierte Noten viele Fragen auf, für den Probenalltag der Musikerinnen und Musiker, aber auch, wie die Notenverlage damit umgehen.
SRF 2 Kultur. Wann haben Sie sich das letzte Mal irgendwo vorgestellt? Und was haben Sie dann gesagt? Wahrscheinlich haben Sie mit Name, Alter, Beruf begonnen. Aber dann? Salome Meyer hat ein Buch gelesen, das bei dieser scheinbar banalen Frage ansetzt. Wer sind wir und was erzählen wir anderen Menschen von uns? Alles außer ich ist der Titel des zweiten Romans des Schweizer Autors Daniel Metzger und er führt uns quer durch Europa.
Auffällig häufig befinden sich die Figuren in Daniel Metzgers Roman »Alles außer ich« auf der Autobahn. Quer durch Europa führen diese Autobahnfahrten von Dänemark in die Schweiz, von der Schweiz nach Tschechien. Die Fahrten zeichnen die Suche nach Identität dieser Figuren nach. Denn immer wieder ist es die eigene, im Dunkeln liegende Herkunft und Vergangenheit, die Anlass zur Reise gibt. Die Geschichte beginnt irgendwo auf der Autobahn zwischen Kiel und Zürich. Das Schicksal ist in diesem Fall eine Mitfahrgelegenheit. Knotenpunkt, die Rückbank eines schmierigen Typs und seiner osteuropäischen Affäre, auf der sich Ursina und der Erzähler kennenlernen. Ursina, Dänin mit tschechischen Wurzeln, sucht in Zürich nach ihrem biologischen Vater. Die Pointe, ihr Vater heißt per Zufall genau wie der Vater des Erzählers.
Hans Meier? Der Name lässt dich auflachen. Warum lachst du? I'm sorry. Ihre Suche werde wohl nicht ganz einfach, sagst du. Es gäbe viele Hans Meyers in der Schweiz. Es gäbe wohl keinen häufigeren Namen. In Zürich sowieso. Actually, my name would be Meyer too. Ja, ein Meyer. Also von Amts wegen. Und ja, dein Vater heiße tatsächlich auch Hans. Sie scheint dir dein Lachen nicht übel zu nehmen. Im Gegenteil. Ein Grinsen huscht über ihr Gesicht. So we are brother and sister.
Soweit also die Ausgangslage. Ein Kreuzen der Wege, eine zufällige Begegnung, eine humorvolle Pointe. Unwahrscheinlich, dass es sich bei diesem Hans Meyer ausgerechnet um den Vater von dem Erzähler handeln soll. Aber unser Erzähler, dieser Meyersohn, ist Schriftsteller und er erwähnt hier den Stoff für seine nächste Geschichte. Und was wäre das für eine Geschichte, wenn sich die Wege hier schon trennen würden? Zufall steht also gegen Schicksal und über 400 Buchseiten liegen vor uns und legen eine Fährte. Die nächste Autofahrt kommt prompt. Ein Wiedersehen mit der schönen Fremden, das erhofft sich der Meier. Die Sache mit dem Namen des Vaters ist wieder zu einer witzigen Anekdote geschrumpft. Kurz vor der Ankunft macht die Erzählung einen Sprung. Immer dann, wenn es spannend wird oder wenn man irgendwo ankommen würde, tut sie das. Diese Cliffhanger halten einen im Bann der Geschichte, aber sie arretieren die Geschichte auch an einem ganz spezifischen Punkt. Unterwegs, in einem Zustand des Dazwischen, der auch auf die unabgeschlossene Suche im Innern der Figuren spielt. Zu diesem Zeitpunkt fällt mir auf, die Geschichte kommt mir irgendwie bekannt vor. Die allzu vertraute Du-Ansprache des Erzählers. Du sitzt in diesem Auto, du drückst dich auf der Rückbank dieses schmierigen Typen, du suchst nach den richtigen Worten, um mit Ursina ins Gespräch zu kommen. Dieses Du, das mich zur Komplizin machen will, das Kennenlernen der schönen Fremden Ursina, deren verschollener Vater auch dein Vater sein könnte. Die Frage der Wahrscheinlichkeit, des Zufalls und der Fügung. Es sind Referenzen auf Max Frischs Homo Faber und das sehr subtil und raffiniert in den Text verwoben. Das Thema der Identität verhandelt Daniel Metzger in Alles außer ich in klugen und humorvollen Dialogen zwischen den Figuren, die jeder für sich um ihre eigene Geschichte ringen, also von sich erzählen und immer wieder daran scheitern. Er verhandelt es aber auch zwischen den Zeilen, zum Beispiel mit dem Bild des fahrenden Autos, in dem man sich stetig durch Raum und Zeit bewegt, mal alleine, mal mit diesem, mal mit jener Mitfahrerin. Ein Ankommen gibt es nicht.
So viel für den Moment aus Kultur und Gesellschaft. Mein Name ist Susanne Schmucke. Und in unserer nächsten Ausgabe schauen wir uns den Konzertmarkt genauer an und wie es kommt, dass die Tickets immer teurer werden, obwohl vielerorts immer das Gleiche zu hören ist.
Kultur kompakt.